SWR 2 Wissen.
So viele Philosophie über Kaffee gab es noch nie. Wenn man im Internet reingeht, was man alles liest, was man wissen muss, das ist nicht mehr normal. Kaffee muss derjenige schmecken. Was mir gut schmeckt, das schmeckt den anderen nicht.
Der Kaffee muss nicht unbedingt heiß sein. Hauptsache, er schmeckt. In der Zukunft wird es auf jeden Fall Kaffee aus der Flasche geben, aus Fässern, sowohl kalt als auch heiß. Und auf jeden Fall eine höhere Qualität als das, was man mit einer kleinen, winzigen Maschine bei sich im Laden schaffen kann.
Es gibt alte Trends, man macht sie mal wieder neu. Zum Beispiel, die wollen wieder diese Filterkaffee, weil die Jungs aus New York und Berlin mit ein bisschen Bärtchen halt, ja, was, die wollen jetzt die Kaffeewelt wieder neu machen, aber das finde ich ein bisschen Quatsch. Zu Hause, ja, aber nicht irgendwie in einem so Kaffeehaus, das dauert sowieso zu lang.
Kaffee. Vom Türkentrank zum Trendgetränk. Von Dimitrios Kisoudis.
Kaffee ist Genussmittel und Wachmacher. Ein Treibstoff unseres Arbeitslebens und Schmierstoff für unsere sozialen Beziehungen. Mit über 160 Litern Verbrauch pro Kopf ist er das Lieblingsgetränk der Deutschen. Noch vor Mineralwasser und Bier. Seit 450 Jahren ist er in Europa bekannt. Verrufen als Türkentrank. Begehrt als exotisches Luxusprodukt. Der Kaffee hat sich als ein äußerst wandlungsfähiges Getränk erwiesen. Was dem Kaffeetrinker schmeckt, das haben schon immer die Trendsetter bestimmt. Und so ist dieses Getränk auch ein Spiegel der Gesellschaft, in der es genossen wird. Relativ sicher ist, wo der Kaffee zuerst angebaut wurde. Wie er zum Genussmittel wurde, darum ranken sich Legenden. Martin Krieger ist Professor für Geschichte an der Universität Kiel und hat eine Kulturgeschichte des Kaffees geschrieben.
Die Kaffeepflanze, nach allem, was wir heute wissen, stammt ja aus Afrika, aus einer Region Äthiopiens. Kaffa heißt die. Dort soll angeblich mal vor vielen Jahrhundert Jahren ein Ziegenhirte beobachtet haben, dass also seine Herde entlaufen war. Die kam dann laut meckernd völlig wirr zurück und der Ziegenhirte versuchte dann, diesem merkwürdigen Phänomen auf den Grund zu gehen. Er ging dann in Urwald, in Dschungel und entdeckte dort eine merkwürdige Pflanze mit merkwürdigen roten Beeren, von der die Ziege offensichtlich gefressen hatten. Und er nahm dann diese Beeren mit nach Hause und man stellte dann fest, dass in diesen Beeren also zwei kleine Bohnen, zwei Samen sich befanden und die Frau zu Hause, die hielt das Ganze also für Teufelswerk und man brachte diese Bohnen ins Kloster, dort wurden die dann ins Feuer geschmissen und man merkte ja, es duftet, nicht? Und das war ein Teufelswerk und so soll angeblich der Kaffee entdeckt worden sein.
In Äthiopien wuchs der Kaffee in seiner Wildform. Erstmals kultiviert wurde er wohl im Jemen. Treibende Kraft waren die Derwische des Sufi-Ordens, einer mystischen Strömung im Islam. Um sich in Trance zu versetzen, kauten sie sonst die Blätter des Kat-Strauchs, die ein Amphetamin enthalten. Als diese Blätter einmal nicht erhältlich waren, empfahl ein islamischer Rechtsgelehrter den Derwischen den Kahwa, ein aus Bohnen gebrautes Getränk, das er in Äthiopien kennengelernt hatte. Ein Getränk, das nicht nur die Müdigkeit vertreibe, sondern auch die Schwermut. Dank des Kaffees konnten die Derwische schwerelos weiterwirbeln. Das war im 15. Jahrhundert. Schon bald verbreitete sich der neue Trunk in die heiligen Stätten des Islam, nach Mekka und Medina. Im Jahr 1511 stieß der Statthalter des Sultans in Mekka beim Verlassen der Moschee auf Gläubige, die sich beim Nachtgebet mit Kaffee wach hielten. Überzeugt davon, das berauschende Getränk verstoße gegen den Koran, ließ er die Kaffeetrinker aus der Moschee jagen. Am nächsten Tag rief er Ärzte und Scharia-Richter zu einer Versammlung. Der Kaffee wurde für schädlich befunden und verboten. Noch bevor er in Europa als Genussmittel gebräuchlich wurde, begann ein Streitgespräch über den Kaffee. Er schwäche die Nerven, treibe den Blutdruck in die Höhe, mache abhängig. Bis heute hat der Kaffee keinen guten Ruf, wenn es um die Gesundheit geht. Um das schwarze Getränk rankt sich eine schwarze Legende. Oft ist es schwer, diese Legende von der Wissenschaft zu unterscheiden. Heiner Böing ist Professor der Epidemiologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Er beschäftigt sich mit den Ursachen von Krankheiten in der deutschen Bevölkerung und arbeitet daran, mit der schwarzen Kaffeelegende aufzuräumen.
Wir haben ja, sagen wir, auch im Laufe der Zeit also sehr unterschiedliche Einschätzungen, also sagen wir, was Kaffee eigentlich macht. Und ich kann mich daran erinnern, dass es ein sehr bekanntes, also epidemiologisches Textbuch gibt, in dem also dann auch, sagen wir, eine Studie zitiert wurde, die zufälligerweise ein erhöhtes Risiko also zwischen Kaffeekonsum und Herzinfarkt gesehen hat. Heute gibt es eine Reihe von Beobachtungen und die zeigen alle, dass es eigentlich keinen Zusammenhang gibt zwischen Kaffeekonsum und Herzinfarkt. Eher das, sagen wir, auch da, also sagen wir, wenn, dann sieht man also eher reduzierte Risiken, aber keine erhöhten Risiken.
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Kaffee oder besser gesagt manche seiner mehr als 1000 Inhaltsstoffe Nebenwirkungen haben können. Koffein hemmt das gefäßverengende Hormon der Hypophyse. So bekommen die Nieren verstärkte Signale, Flüssigkeit auszuscheiden. Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass dadurch die Flüssigkeitsbilanz des Körpers beeinträchtigt wird. Die Hemmung des Hormons hält nicht lange vor und der Körper gewöhnt sich schnell an die harntreibende Wirkung. Der Schriftsteller Franz Kafka hatte also recht, als er behauptete: Kaffee dehydriert den Körper nicht, ich wäre sonst schon Staub. Im November 2015 hat Heiner Böing vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung eine interessante Studie veröffentlicht. Er wusste aus vorherigen Untersuchungen, dass Kaffee eine wichtige Rolle für den Leberstoffwechsel spielt. Mit seiner Forschungsgruppe analysierte er nun tausende Blutproben von Probanden, die über ihren Kaffeekonsum Auskunft gaben. Im Laufe der Studie erkrankten 125 Studienteilnehmer an Leberkrebs. Deren Angaben zu Kaffeekonsum und deren Blutproben verglichen die Wissenschaftler mit denen von gesunden Teilnehmern. Das Ergebnis der Studie: Wer täglich mehr als 4 Tassen Kaffee trinkt, hat ein wesentlich geringeres Risiko, an Leberkrebs zu erkranken, als jemand, der täglich weniger als 2 Tassen trinkt.
Und dabei war auffällig, dass ein hoher Kaffeekonsum auch mit einem reduzierten Risiko für Typ-2-Diabetes verbunden war. Wir haben dann also auch bei uns nochmal im Detail geguckt und haben dann gesehen, dass also Personen mit einem hohen Kaffeekonsum günstige Leberwerte besitzen und führen das dann wiederum also auf bestimmte, also phenolische oder bioaktive Substanzen im Kaffee zurück, die sich Polyphenole nennen.
Eine biowissenschaftliche Studie der Universität Graz hat 2014 gezeigt, dass die Polyphenole im Kaffee die Selbstreinigung von Zellen menschlicher Organe ankurbeln. Ob Leber, Muskeln oder Herz, schon wenige Stunden nach dem Kaffeetrinken verstärken die Zellen ihr eigenes Reinigungs- und Entgiftungsprogramm. Kaffee macht nach dem heutigen Stand des Wissens weder blass noch krank. Aber wie steht es um das andere Vorurteil? Ist Kaffee ein Türkentrank? Ja, sagt Kulturhistoriker Martin Krieger. Der Sultan rehabilitierte den Kaffee schon bald nach dem Verbot von Mekka. In Ägypten lernten die Eliten des Osmanischen Reichs den Kaffee kennen und schätzen. 1554 war das Bohnengebräu aus dem Jemen in Istanbul schon so beliebt, dass Sultan Süleyman der Prächtige eine Luxussteuer erheben konnte. In der Sure »Vom Tisch« hatte der Prophet Mohammed einst den Wein verboten. Jetzt wird der Kaffee quasi zum Wein des Islam. Koffein ersetzt den Alkohol als Rauschmittel.
Der Kaffee ist natürlich zunächst ein Getränk der islamischen Kultur, wird gutiert, wird genossen seit dem 16. Jahrhundert, spätestens im Osmanischen Reich. Und auch dort gibt es schon Kaffeehäuser. Und das ist interessant. Also das Kaffeehaus, das war nicht einfach nur eine Räumlichkeit, in der das Getränk genossen wurde, sondern das war eine politische Institution. Man traf sich dort, man diskutierte, man kritisierte den Fürsten, den Sultan. Insofern werden die Kaffeehäuser im Osmanischen Reich im Laufe der Zeit suspekt der Obrigkeit. Man fängt an, diese Kaffeehäuser zu überwachen, zu kontrollieren. Und das Kaffeehaus verlagert sich, breitet sich aus als Institution dann seit dem 17. Jahrhundert nach Europa. Wir finden erste Kaffeehäuser natürlich im östlichen Mittelmeerraum, in Venedig, aber erstaunlicherweise dann relativ bald auch in Westeuropa, vor allem in England.
Um 1700 gibt es in England rund 500 Kaffeehäuser. Und wie die islamischen Gelehrten empfiehlt der anglikanische Kaplan von König Karl II. Den Kaffee als Ersatz für alkoholische Getränke. Heute kaufen immer mehr Deutsche ihren Kaffee nicht im Supermarkt, sondern in kleinen Röstereien. Über 600 solcher Manufakturen gibt es hierzulande. Zwar stellen die 5% Großbetriebe unter den Röstern noch mehr als 95% des Röstkaffees her, doch die kleinen Röster sind mehr und mehr im Kommen. Hinter dem Marktplatz, im türkischen Zentrum von Mannheim, betreibt Erol Uysal seine Kaffeerösterei. Seit 2009.
Wir haben halt viel, wir haben fast 40 Sorte Kaffee. Davon ist vieles Mischungen und auch reine Sorten. Zum Beispiel aus Papua-Neuguinea, aus Guatemala, Kolumbien, Äthiopien, Bolivien, Peru. Fast von ganzer Welt haben wir Kaffees da. Der Unterschied ist halt, die afrikanischen Kaffees sind eher kräftige Sorten. Und die amerikanische Kaffee, die sind halt ein bisschen mildere Sorten. Und die Pazifik und so weiter, so mittelkräftige Kaffees.
Kaffeebohnen sind die Samen der Kaffeepflanze Coffea, die aus 124 Arten besteht. Weniger als 10 Arten werden für den Konsum verarbeitet, allen voran Coffea arabica und Coffea robusta. Mit 60% Anteil beherrscht Arabica den Weltmarkt. In ihren Ursprungsländern wird die Kaffeekirsche, die rote Frucht des Kaffeebaums, geerntet und entfleischt. Die so freigelegte grüne Bohne wird von einer dünnen Pergamentschicht befreit, entweder durch Trocknen oder durch Abwaschen. Anschließend werden die Bohnen getrocknet, schonend an der Sonne oder maschinell unter dem Heizgebläse. So gehen sie in die Röstereien.
Erstens, Einkauf ist sehr wichtig, dass man gute Qualität kauft, gute Kaffee, hochwertige Kaffees kauft. Und halt, wir rösten halt schonend, nicht wie bei der Industrie. Die Industrie röstet zum Beispiel mit hoher Temperatur, 600, 800 Grad, innerhalb zwei Minuten. Und wir rösten halt Trommelröstung, schonend wird geröstet. Das ist zwischen 160 bis 190 Grad rösten wir. Die Kaffeeröstung geht bis 15 Minuten, bis 20 Minuten. Und Espresso geht bis zur halben Stunde Röstzeit. Und dadurch kommt halt die Aromastoffe raus und die Säure geht von der Kaffee raus.
Erol Uysals Kaffee ist etwa doppelt so teuer wie Kaffee aus dem Supermarkt. Frühmorgens wird der Kaffee geröstet. Und in der Rösterei kann der Kunde den Kaffee gleich mahlen lassen. Ganz fein für Mokka, fein für Espresso, mittelfein für Handfilter oder gröber für die Kaffeemaschine. Die eher einfache Mannheimer Melange ist ein Blend aus Hochland-Arabica-Bohnen. Ein komplexer Kaffee ist etwa der Monsun Malabar, dessen Rohbohnen in Indien in offenen Lagerhäusern dem Monsunregen ausgesetzt werden. Das Ergebnis ist ein samtig weicher Kaffee, laut Uysals Beschreibung mit fein nussigem Aroma und einem Anklang von wilden Kräutern. Seit das Anbaugebiet für Kaffeetrinker eine größere Rolle spielt, differenziert sich auch die Beschreibung des Geschmacks zunehmend aus. Die internationale Kaffeeorganisation ICO unterscheidet 5 Kategorien: Duft, Geschmack, Aroma, Körper, Säure. Wie Weinkenner sprechen Kaffeekenner vom Terroir, dem Zusammenspiel von Boden und Klima, das sich im Kaffee ausdrückt. Kaffee wird in Deutschland wieder stärker als Genussmittel wahrgenommen. Die Zahl der hier lebenden Muslime, die keinen Alkohol trinken, steigt. Auch am Abend wird in den Städten noch Kaffee getrunken. Der bewusste Genuss steht im Vordergrund. Die orientalische Kaffeekultur geht mit europäischen Traditionen eine neue Verbindung ein. Wie im 17. Jahrhundert, als das berühmte Wiener Kaffeehaus seinen Anfang nahm. Kulturhistoriker Martin Krieger.
Es soll mal angeblich ein Polen gegeben haben namens Kolschitzki, der hatte lange Zeit sich bei den Osmanen aufgehalten, kannte also die türkische Sprache, kannte die türkische Kultur und wurde nun in der Zeit der Belagerung Wiens 1683 von den Österreichern gleichsam als Spion eingesetzt. Und er wusste natürlich, dass die Osmanen Kaffee tranken. Und wir wissen ja, die Osmanen werden vertrieben, verlieren diese Schlacht um Wien und zurück bleiben einige Kaffeesäcke. Und der Kolschitzki wird nun gefragt, ja, wie können wir für deine Dienste danken? Er bekommt ein schickes Grundstück in Wien und gleichzeitig bittet er eben um diese Säcke mit den merkwürdigen Bohnen, die man damals für Kamelfutter hielt. Aber Kolschitzki vielleicht als einziger wusste eben, dass es dieser kostbare Kaffee war und er gründet in Wien noch in den 1680er Jahren ein erstes Kaffeehaus und macht diese kleine unscheinbare Bohne populär.
Ein Mythos ist geboren, das Wiener Kaffeehaus. Mit der Zugabe von Milch macht Kolschitzki den Wienern seinen bitteren Türkentrank schmackhaft. Die städtische Obrigkeit erteilt vor allem armenischen Kaufleuten das Privileg, ein Kaffeehaus zu eröffnen. Die haben gute Kontakte ins Osmanische Reich. Außer Kaffee bieten sie auch Tee und Schokolade an. In den Kaffeehäusern begegnen sich Aristokraten und Bürgerliche, Einheimische und Ausländer. Hier entsteht eine bürgerliche, nicht höfische Kultur. Journalisten tauschen Nachrichten aus, Musiker bieten Chansons dar. In einem der berühmten Prater-Kaffeehäuser führt Ludwig van Beethoven Kammermusik auf. Und in Leipzig, dem Zentrum der mitteldeutschen Kaffeehauskultur, bringt Johann Sebastian Bach die Kaffeekantate zur Uraufführung. In seinem Stammkaffeehaus Zimmermann. Die Kaffeekantate gilt als Höhepunkt der sächsischen Kaffeehausmusik. Es geht darin um Liesgen Schlendrian, die gegen den Willen ihres Vaters dem Kaffee frönt.
Ei, wie schmeckt der Kaffee süße, lieblicher als tausend Küsse. Milder als Muskatenwein. Kaffee, Kaffee muss ich haben. Und wenn jemand mich will laben, ach, so schenkt mir Kaffee ein.
Nur wenn Liesgen heiraten darf, ist sie bereit, auf ihr Schälchen Kaffee zu verzichten. Damit sie auch in der Ehe weiter Kaffee trinken kann, lässt sie verbreiten, dass der Künftige sie keinesfalls am Kaffeegenuss hindern dürfe. Und so schließt der Chor:
Die Katze lässt das Mausen nicht. Die Jungfern bleiben Kaffeeschwestern. Die Mutter liebt den Kaffeebrauch. Die Großmama trank solchen auch. Wer will nun auf die Töchter lästern?
Kaffeehäuser sind nicht nur Orte der Kultur. Auch Glücksspiel, Bettelei und Prostitution finden dort statt. Im Orient ebenso wie im London des 18. Jahrhunderts. Die Londoner Arbeiter treffen sich im Coffee Stall. Und auch der Bürger, der dem Bürgertum entsagt, der Bohemian, trifft sich mit seinesgleichen im Kaffeehaus. Die Wiener Literaten schreiben dort, Karl Kraus im Café Central, Robert Musil und Josef Roth im Café Herrenhof. Viele lassen sich sogar ihre Post ins Café schicken. Überall in Europa sind es meist Einwanderer gewesen, die den Kaffeegenuss etablierten. Das ist bis heute so. In Mannheim betreibt Adonis Malamos das Café Prag. Der charmante Mann mit dem grauen Pferdeschwanz stammt aus einer griechischen Gastronomenfamilie und hat Bildbände mit seinen Fotografien der schönsten historischen Cafés Europas veröffentlicht.
Eine hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr schön war. Das war in Ascoli Piceno, das Café Meletti, weil einfach hat von Farben, von Stühlen, von Atmosphäre sehr gut gestimmt. ein anderes in Lissabon, hat mir sehr gut gefallen, Café Versailles, außerhalb vom Zentrum ein bisschen, da wo die Geschäftsleute sind, weil vollkommen perfekt war. Das heißt, du konntest essen, trinken, sitzen, zum Mitnehmen, was du willst, voll mit Personal, voll besucht. Und da staunst du halt, ja, wenn alles so einfach klappt halt auch, ja.
Aus seinen Besuchen bei den Klassikern schöpft Malamos die Ideen für sein eigenes Café in der ehemaligen Mannheimer Börse. Dunkelrote Wände, ein schwerer Holzschrank und der Schriftzug in Jugendstil-Typografie prägen heute das Bild des Café Prag. Aus der früheren Arbeiterstadt ist das Kaffeehaus von Adonis Malamos nicht mehr wegzudenken.
Bei mir ist alles gemischt. Ich will keine nur eine Gruppe halt, ja, weil das ist tödlich halt hier, ja, langweilig halt auch. Deswegen ich habe hier sehr gute Studenten, ich habe auch Schüler halt hier, ja, von der Musikschule, ich habe auch Arbeiter und ich habe natürlich auch viele Künstler, auch von Museum und Professoren und so weiter und so fort. Aber wir haben alle eine Gemeinsamkeit. Wir wollen gute Kaffee trinken und in eine entsprechende Ambient.
Im 18. Jahrhundert wird Kaffee zum Konsumgut für die Massen, wenn auch stark verdünnt. Die Weber und Spinner trinken bei der Heimarbeit den sogenannten schlappen Kaffee. Morgens gibt es statt der Biersuppe immer öfter Kaffee. Und mittags wird das Kaffeemus gebräuchlich. Semmeln mit Kaffee und warmer Milch aufgegossen. Die Nachfrage nach Kaffee steigt. Historiker Martin Krieger.
Die Europäer importierten den Kaffee aus dem Jemen und mussten den natürlich mit Edelmetallen, mit Silber bezahlen, das knapp war in Europa im 17., 18. Jahrhundert. Und irgendwann kamen die europäischen Politiker, die Gelehrten, die Kaufleute auf die Idee, wir können diesen Kaffee doch vielleicht in unseren eigenen Kolonien anbauen. Wir transferieren die Kaffeepflanze aus dem Jemen, beispielsweise nach Indien, nach Indonesien, später nach Afrika, um eben diese gewaltigen Edelmetallausfuhren zu verhindern.
Zunächst dominieren die Holländer mit ihrer ostindischen Handelsgesellschaft den Kaffeemarkt. Nach Amsterdam bringen sie Kaffeebohnen aus Java und Sumatra. Den Engländern gelingt es, die höher gelegenen Anbaugebiete in Sri Lanka zu erschließen. Um 1850 ist Brasilien weltgrößter Kaffeeproduzent, wie auch heute noch. Ende des 19. Jahrhunderts sind Verkehrswege durch Afrika gelegt. Nach Eröffnung des Suezkanals wird Aden im Jemen zum Umschlagplatz für afrikanischen Kaffee. Hamburg hat sich als Handelsort für Kaffee aus Brasilien, Costa Rica, Guatemala und Westindien etabliert. Vor dem Ersten Weltkrieg werden 10 bis 20 Millionen Sack Kaffee pro Jahr an der Hamburger Börse gehandelt.
Also Kaffee erlebte ja im Laufe seiner Geschichte oder auch im Laufe seiner europäischen Geschichte immer wieder gewaltige Neuerungen. Und gerade das 20. Jahrhundert ist ja voll davon. Nicht? Das geht nicht nur darum, dass wir heute eben unseren aufgeschäumten Kaffee mit irgendwelchem Sirup oder was auch immer mit einem WLAN-Anschluss genießen, sondern das fing schon mit einem entkoffeinierten Kaffee vor dem Ersten Weltkrieg an. Das ging dann weiter mit dem Instant-Kaffee, mit dem Nescafé in den 1930er Jahren. Setzte sich dann fort, ja, mit diesem mit Milch aufgeschäumten Kaffee, mit dem Espresso nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien. Und heute haben wir natürlich die großen Kaffeehausketten, die dann wieder ihre eigene Kaffeehauskultur kultivieren und sich natürlich an die neuen Informationstrends, an die Technologien anpassen.
In den letzten Jahren haben sich Kaffeeketten aus den USA in Europa breit gemacht. Der Coffee to go bringt das Getränk auf die Straße. Der Pappbecher macht der Porzellantasse Konkurrenz. Kaffeepads und Kapseln trennen den Konsumenten von der Kaffeebohne und lenken die Aufmerksamkeit auf Verpackung und Zubehör, auf Werbung und Design. Aber Trendsetter tüfteln schon an den Trends von morgen. Corey Andrain nennt sich Kaffeeflüsterer. Der Weltmeister im Verkosten von Kaffee ist mit dem Türkentrank auf Du und Du und flüstert Kaffeebetreibern und Trinkern ein, wohin die Reise geht. Corey stammt aus der Hauptstadt der USA, lebt aber in Berlin. Heute stellt er auf dem Bar-Konvent, der größten Spirituosenmesse Europas, eine Kaffeezapfanlage vor.
So the modern coffee age started just over 100 years ago with the invention of a porcelain filter.
Der moderne Kaffee entstand vor 100 Jahren mit der Erfindung des Porzellanfilters. Das war ein Fortschritt, was Qualität und Bequemlichkeit betrifft. Jede Erfindung danach hat den Kaffee bequemer, aber schlechter gemacht. Seit 20 Jahren versuchen wir, die bequeme Bedienung von Espresso- und Kapselmaschinen mit der Qualität zu verbinden, die man nur durch langsames Brühen erreicht.
Die neueste Revolution ist kalter Kaffee. Beim Cold Brew-Verfahren wird Kaffee über 12 Stunden in kaltem Wasser gebrüht. Das so gewonnene Konzentrat wird gefiltert, verdünnt und je nach Geschmack mit Eiswürfeln serviert. Das Ergebnis ist ein Kaffee mit wenig Säure und Bitterstoffen. Ein weiterer Trend: Kaffee als Zutat für alkoholische Cocktails. Die Grenzen zwischen Heißgetränk und Kaltgetränk, zwischen Tag- und Nachtgetränk lösen sich heute auf. Und ein Ende der Entwicklungen und Experimente ist nicht in Sicht, weiß Kaffeeflüsterer Corey Andrain.
Die Zukunft gehört Kaffee aus Flaschen, aus der Zapfanlage. Kaffee wird zubereitet werden wie Bier in der Brauerei oder Whisky in der Destillerie. Von Profis, die nichts anderes tun, als auszuprobieren, wie man aus den richtigen Zutaten den bestmöglichen Geschmack herausholt und weitergibt in die Bar, wo man nur noch den Zapfhahn betätigt und den Kaffee serviert.
Legende und Wahrheit liegen in der Geschichte des Kaffees dicht beieinander. Von äthiopischen Ziegenhirten entdeckt, von Derwischen im Jemen kultiviert, von Osmanen verbreitet, verhalfen die europäischen Handelsnationen dem Kaffee zur Weltkarriere. Im 19. Jahrhundert wurde er zum Massengetränk, im 20. Jahrhundert zum Fertigprodukt. Heute gehen Kaffeegenießer zurück zu den Wurzeln, fragen nach den Anbaugebieten, nehmen sich wieder Zeit zum Mahlen, Brühen und Genießen. Historiker und Kaffeeforscher Martin Krieger.
Zunehmend interessiert uns natürlich auch die Frage, wer baut den Kaffee an? Denn Kaffee hat ja auch eine soziale Dimension, ist ja leider Gottes immer noch in vielen Ländern mit Kinderarbeit verbunden. Und man stellt sich hierzulande natürlich die Frage, können wir das sozial überhaupt verantworten, so einen Billigkaffee zu kaufen, von dem wir gar nicht wissen, wer ihn überhaupt geerntet, weiterverarbeitet hat. Das sind Fragen, die sicherlich nachhaltiger sind als ganz aktuelle Modetrends. Das vermag ich nicht zu entscheiden.
Heute fällt die Frage nach dem fairen Preis, nach menschlichen und nachhaltigen Produktionsbedingungen bei vielen Konsumenten mit der Frage nach der Qualität zusammen. Stimmt die Qualität, zahlt der solvente Kunde gerne einen höheren Preis. Soziales Bewusstsein und Genuss sind nicht mehr zu trennen. Fairtrade verbindet sich mit Terroir, Mode mit Moral, islamische Kaffeezeremonie mit hippem Kaffeekult. Und eines ist klar: Der Kult um die kleine braune Bohne wird auch in Zukunft weitergehen.